Okay, hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe 0x04 unseres Podcasts Liebercast. Heute haben wir uns wieder ein sehr geekiges Thema gesucht mit tollen Experten.
Das erste Mal mit zwei Experten.
Ja, und zwar mit zwei Experten, die unterschiedliche Gebiete abdecken. Das ist ziemlich super, aber da kommen wir noch genauer dazu. Es soll heute gehen um Radioastronomie. Es ist ja, hat ja eh ganz schön lang gedauert hier, bis wir endlich mal was zum Thema Space machen in diesem Podcast. Normalerweise ist das ja ein Thema, das sich für Nerd-Podcasts aufdrängt.
Ja.
Und da bin ich sehr froh, dass wir jemanden begrüßen können, der sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Weltraum, den Sven.
Der, hallo.
Hi, der von in der Sternwarte Regensburg auch sehr aktiv ist. Da waren wir neulich so als Klassenausflug und das hat uns sehr begeistert. Da haben wir gesagt, ja, das wäre was für den Podcast und heute hat es sich dann ergeben. Bin super froh, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Und vielleicht sagst du noch zwei Worte zu dir.
Ja, also ich bin seit einigen Jahren als Hobby-Amateurastronom unterwegs und seit 4 Jahren auch jetzt in der Regensburger Sternwarte mache ich regelmäßig Führungen und ja, genau.
Cool, also das freut mich schon mal sehr. Was mich noch freut, ist, dass der Mirvi auch wieder Zeit hatte, den kennen wir schon aus der Sendung, wo es um Software-Defined Radio ging. Und weil es diesmal ja auch Radio im Namen hat, habe ich mir gedacht, das wäre eine gute Idee.
Nehmen wir den gleich wieder mit.
Ja, hallo zusammen.
Hi, guten Tag. Das ist jetzt nicht ganz dein Thema, das weiß ich auch.
Ja, genau, da kann ich auch dumme Fragen mitstellen und komme mir nicht blöd dabei vor.
Aber du hast, wenn es so um Wellen geht, dann doch fundiertes Wissen dann so. Und da wird es ja heute auch teilweise drum gehen müssen.
Der Mirvi, unser Elektronenwellensurfer.
Radioastronomie, um das ganz kurz anzureißen, was ich drüber weiß, ist, das ist praktisch der Teil der Astronomie, den man nicht sehen kann.
Also so, ja, das kann man so sagen.
Der sich im nicht sichtbaren Bereich abspielt. Wenn du in den Himmel guckst, dann siehst du einiges so an Sternen. Wenn du mit einem guten Teleskop guckst, siehst du noch mehr. Aber du siehst nicht die ganze Strahlung und die ganze Welt, die da noch verborgen sozusagen dahinter liegt. Und das ist das, was die Radioastronomie aufdecken will. Ist das so ungefähr korrekt?
Ja, genau. Definiert? Also alles, was man mit im Prinzip Radioempfängern empfangen kann, fällt unter den Bereich Radioastronomie, was aus dem Weltall kommt.
Ja, okay, wobei ich mir sagen kann, lassen, also das, was jetzt der Mirvi zum Beispiel so als Thema hat, ist ja Funk, terrestrischer Funk, den klammern die Radioastronomen gerne aus. Weil
ja, Astronomie beschäftigt sich mit allen himmlischen Objekten, also klar, alles, was von der Erde kommt.
Eben, und wenn die in den gleichen Frequenzen gucken, lauschen oder aufnehmen würden, dann hätten die da alles Mögliche, aber keine Himmelskörper wahrscheinlich, oder?
Ja, deswegen benutzt man bevorzugt Richtantennen in der Astronomie.
Aber ich vermute, es gibt was Ähnliches wie diese Lichtverschmutzung bei optischen Teleskopen, wenn in der Nähe von der Stadt irgendwie der Himmel hell ist und man nicht viel sieht, dass es das auch radiotechnisch.
Super, sind wir eigentlich schon mittendrin? Wollte ich jetzt eigentlich nicht sofort zum Einstieg so haben, aber ich stelle uns noch schnell vor. Ich vergesse es diesmal nicht. Und zwar ist der Film wieder mit an Bord.
Und der Anti.
Ich danke schön. Und einsteigen tun wir heute mit einer Musik, die mit dem Thema Space was zu tun hat, jedenfalls im Titel. I'm Bad Like Jesse James.
Ist die Gruppe und der Track heißt Space Echo. Wobei das Echo etwas komisch klingt.
You
Ja, okay, hier sind wir wieder mit unserem Podcast über Radioastronomie.
Nicht Radioastrologie?
Nein, die Radioastrologen hatten heute keine Zeit.
Da müssen wir uns halt mit der Spaßwissenschaft beschäftigen.
Ja, nützt nichts. Die Radioastronomie, wir hatten es gerade kurz in der Musikpause, ist vor allem für ihre lustigen, bunten Bilder bekannt. Obwohl es so ist, dass man das, was die messen, überhaupt nicht sehen kann.
Das ist genau das Problem. Und deswegen werden die Bildchen bunt, weil man kann ja die Radiowellen mit beliebigen Wellen oder Farben darstellen. Und irgendwie muss man sie darstellen. Und warum nicht in verschiedenen Farben?
Ja klar, das ist soweit so einleuchtend. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man da irgendwelche Schemata finden kann, wo diese Farben dann vielleicht auch noch irgendwelche...
Ja, es gibt Festlegungen immer häufig, also gewisse Standards. Man kaschiert die Wellenlänge mit dem und der Farbe.
Genau, aber das jetzt mal so, um den Hintergrund zu sagen, das ist schon wichtig, dass man das Zeug dann auch visualisiert. Also du misst da was und musst ja dann auch irgendwie was sehen. Oder geht's denen, ist das Visualisieren nur für die Laien lustig und für die Presse?
Also häufig ja, ist das eher zu Anschauungszwecken. Für die Profi-Astronomen geht es häufig eher darum, irgendwelche Diagramme zu sehen, wo man auf einer XY-Achse irgendwelche Kurven hat. Und die farbigen Bildchen sind dann eher schon wirklich für die Öffentlichkeitsarbeit. Aber teilweise
kann man natürlich auch... Ja, es gab mal so ein Teil, was rumgegeistert ist durch die Presse, wo dann irgendwie ein von den Radioastronomen gemeint hat, da werde das Gesicht Gottes zu sehen. Ich weiß nicht mehr, welche.
Das war die 3 Kelvin-Hintergrundstrahlung von WMAP, einem Satelliten, der ja, die Hintergrundstrahlung des Kosmos, also den...
Ich steige jetzt hier schon wieder anekdotisch quer ein, ja, in die härtesten Tiefen. Ich weiß.
Also der Kosmos wird ausgefüllt von einem Echo, einer Strahlung, die vom Urknall übrig ist, und die kann man im Radiowellenbereich messen. Und da sieht man so die räumliche Verteilung, wo das Gas nach dem Urknall am dichtesten und am dünnsten war. Und deswegen, weil man so quasi fast an Beginn der Zeit zurückschaut, hat das einer genannt eben, oder die Presse, das Gesicht Gottes.
Ja, der Ausspruch kam wohl wirklich von einem Physiker, und der hat danach auch irgendwie Gegenwind von seinen Kollegen gekriegt.
Zu Recht. Ich
ja, okay. Jetzt wollte ich eigentlich aber noch mit den theoretischen Grundlagen anfangen. Das ist ganz gut, dass wir jetzt einmal kurz eingestiegen sind. Du hast schon was gesagt zur Radiostrahlung, die man noch von Zeiten aus dem Urknall messen kann. Jetzt muss man erstmal kurz mal klären, was sprechen Astronomen, wenn sie Radiostrahlung sagen. Das ist ja nicht, das ist zwar schon sowas Physikalisches, sowas Ähnliches wie die Radiowellen, die wir aus dem Funk hier kennen.
Ja, also der Bereich der Radiowellen ist erstmal ein kleiner Teil des gesamten elektromagnetischen Spektrums, also der gesamten elektromagnetischen Strahlung, zu der eben auch Licht, Radiowellen, Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, Mikrowellen, all das, was man eben so im Alltag auch kennt, Infrarot nicht zuletzt, dazugehört. Und Radiowellen decken quasi den Bereich der langwelligsten Wellen dieses elektromagnetischen Spektrums ab. Okay. Alles, was so ab dem Bereich ein paar Millimeter losgeht.
Okay.
Wellenlänge.
Und die Radioastronomen, mit welchem Bereich oder mit welchen Bereichen?
Ja, bevorzugt mit alle in allen. Also man, es hängt einfach davon ab, was man genau beobachten möchte. Zum Beispiel Atome oder Moleküle, hauptsächlich bei Radiowellen Moleküle, strahlen in verschiedensten Wellenlängen Strahlung ab, und je nachdem, was man genau beobachten möchte, muss man in der entsprechenden Wellenlänge beobachten. Und ich weiß nicht, ob du auch jetzt schon auf die kosmische Rotverschiebung eingehen möchtest, aber
das ja, wir können schnell. Also wir brauchen halt ein bisschen Wellen und Physik dazu, aber da haben wir ja jetzt alles hier, was wir so brauchen könnten. Also bitte, Rotverschiebung.
Okay, genau. Also das ist die eine Sache. Also ich habe Objekte, die einfach in verschiedenen Wellenlängen strahlen, und dementsprechend muss ich in verschiedenen Wellenlängen auch beobachten. Und dann kommt was hinzu, was man auf der Erde so ein bisschen von Krankenwagen kennt. Wenn die mit Martinshorn einfach vorbeifahren, dann, wenn sie auf einen zukommen, ist das Martinshorn etwas heller. Wenn sie an einem vorbeifahren und dann wegfahren, wird es dunkler. Und genau, dann klingt das Martinshorn dunkler.
Das habe ich kapiert soweit. Aber das sind ja Schallwellen. Die haben das ja jetzt mit Teilchen nicht direkt was
zu tun. Ich meine, das ist der Doppler-Effekt. Und der gilt für alle möglichen Wellen, ob die jetzt akustisch sind,
elektromagnetisch,
Licht oder eben elektromagnetisch.
Ja, aber bei den elektromagnetischen Wellen, soweit ich das Noch aus dem Physikunterricht weiß es ja so, dass da immer Teilchen rumgeschossen werden, oder?
Das ist der Welle-Teilchen-Dualismus, den man da anwenden muss. Und das ist ein bisschen irre und auch für Physiker nicht so wirklich super. Aber man muss quasi, wenn man jetzt Radiowellen betrachtet, das in zwei Teile aufteilen. Wenn die Welle, wenn es sich ausbreitet, dann betrachtet man es mal als Wellenmodell. Also wenn sich elektromagnetische Strahlung ausbreitet, schaut man es mal als Welle an. Nur wenn diese elektromagnetische Strahlung ausgesendet wird oder absorbiert, das heißt empfangen, in diesem Moment, wo sie abgesendet wird oder empfangen wird, dann macht sie das in kleinen Energiepäckchen. Und diese kleinen Energiepäckchen nennt man Quanten und das ist dann eben dieser Teilchen Aspekt der elektromagnetischen Strahlung. Aber ansonsten, wenn es sich ausbreitet, also ist es immer eine Welle.
Ja klar, also dass das irgendwie eins ist, so Welle-Teilchen, das ist schon klar. Aber das hängt ja auch fest zusammen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Licht mir angucke, dann sind es Photonen, die rumflitzen.
Ja genau, also diese Energiepäckchen stellen sich dann in der Wellenlänge dar, genau. Mit der, die diese Welle dann hat.
Und wenn ich mir eine andere Strahlung anschaue, dann ist es normalerweise auch so, wenn ich die abbremse hier oder an irgendein, weiß ich nicht, Fotopapier knallen lasse, dann merke ich auch, da ist ein Teilchen dagegen gedonnert, weil dann merke ich ja dann auch, dass das einen bestimmten Masseaspekt hat und so weiter.
Ja, dann ist die Welle halt weg, wenn das irgendwo dagegen donnert und eben in Form dieses Teilchens absorbiert.
Okay, und deswegen hätte mich jetzt noch interessiert, so von Anfang an, was fliegt denn alles so durchs Universum? Es sind ja, also wenn wir von den Radiowellen sprechen, die wir hier messen.
Also natürlich haben wir noch die ganzen anderen Wellenlängen, die eben sonst existieren, eben angefangen dann vom energiereichsten, den Gammastrahlen zu den Röntgenstrahlen, zu den UV-Strahlen und dann kommt nach dem UV kennen wir schon das sichtbare Licht. Also ein UV ist ein bisschen energiereicher, deswegen kriegt man davon den Sonnenbrand. Nach dem UV kommen dann, nicht nach UV, nach dem sichtbaren Licht kommen dann die Infrarotstrahlen, nach dem Infrarot irgendwann noch Mikrowellen und zu guter Letzt eben die Radiowellen. Aber das ist nicht alles, was im Universum rumfliegt. Natürlich fliegen auch einfach Teilchen durch die Gegend im Sinne von Atomkernen, Atome selbst, Elektronen, die sonst Atome umkreisen und alle möglichen sonstigen exotischen Partikel aus der Teilchenphysik wie Neutrinos, Neutronen, was weiß ich.
Ja, da sind ja auch lustige Dinge dabei, die mit so gut wie nichts wechselwirken.
Ja, das sind die Neutrinos.
Sehr schwer zu beobachten sind. Ja gut, man merkt das schon irgendwie an den Sachen hier, das ist was anderes als Funk. Mehr wie, oder?
Ja.
Aber die Geschichten, wie man das dann misst, sichtbar macht oder wie man auch das Signal verstärkt, das dürfte ja schon recht ähnlich sein wie beim...
Wenn diese Wellenlängen im Radiobereich liegen, dann sind es eben Funkwellen und die werden eben behandelt wie andere Funkwellen, die terrestrischen Ursprungs sind auch.
Aber physikalisch gesehen oder auch jetzt elektrotechnisch gesehen, wenn das jetzt zum Beispiel eine Infrarotwelle ist, dann gelten doch die gleichen Gesetzmäßigkeiten oder gibt es da
Die Wellenlänge ist halt anders und Antennen dafür sehen etwas anders
natürlich.
Aus.
Natürlich.
Aber im Prinzip ist es das Gleiche.
Ja, also okay. Die Antennen müssen natürlich vom Aufbau dann grundverschieden sein. Also bei langwelligen, jetzt heißt Radiowellen, habe ich große, lange Metallstangen, um eben das Signal zu empfangen, ganz simpel gesprochen. Und liegt es eben so energiereich, dass es zum Beispiel schon einfach in unserem Auge physikalisch auf die Atome oder die Moleküle in den Sehzellen einwirkt. Das heißt, da ist dann so ein aufwendiger Aufbau mit langen Metallstäben nicht mehr nötig. Da schlägt es direkt aus den Molekülen oder Atomen und Teilchen, also Elektronen raus.
Also auch wenn du Sensoren dafür baust, müssen die Fotosensoren, kennt man ja, müssen jetzt keine ewig langen Metallstäbe sein, sondern eventuell ganz winzige Dinger.
Genau.
Und ja klar, und wenn du in den Infrarotbereich gehst, ist das ähnlich.
Ja.
Aber im Prinzip ist sonst irgendwie alles, was du an Physik da verwendest, um das aufzuzeichnen, ja schon...
Also
dieselbe Geschichte.
Es gibt ein paar gemeinsame Gesetze und das wichtigste gemeinsame Gesetz, gerade wenn es um Astronomie geht, ist das Auflösungsvermögen. Das heißt, wenn ich Astronomie betreibe, möchte ich im Allgemeinen ja wissen, wo das Signal herkommt. Und ich könnte natürlich auch mit meinem Radioempfänger zu Hause Radioastronomie betreiben und wenn man tatsächlich irgendwie jetzt nicht einen Kanal einstellt, sondern irgendwo daneben geht, dann hört man ein Rauschen und ein paar Prozent des Rauschens sind Signale aus dem Weltraum. Das Problem ist halt nur für einen Radioastronomen, das bringt ihm nichts. Der möchte wissen, wo das herkommt.
Was ist der Rest, wenn bloß ein paar Prozent?
Das Terrestrische dann. Terrestrische also. Signale, die irgendwo gestreut und irgendwas werden von weit her.
Aber wenn du jetzt irgendein UKW-Radio und so einen kleinen Sportschau-Empfänger mit auf den Mond nimmst, was hörst du, wenn du aufdrehst?
Auf dem Mond? Boah, das ist eine gute Frage, das wüsste ich jetzt nicht. Ich
vermute, wahrscheinlich Signale von der Erde.
Ja, wahrscheinlich. Okay. Aber
du musst weiter weg, damit die keine Rolle mehr spielen.
Da musste, ja, also ich habe heute noch nachgelesen, also die Erdsignale im normalen Funk oder bei den stärkeren Stationen kommen wohl ungefähr 100 Lichtjahre weit. Und so die stärkeren Radargeräte, ja, die jetzt so...
100 Lichtjahre, wie weit ist das so im kosmischen Maßstab?
Winzig klein. Also das sind so ein paar tausend Sterne in der näheren Umgebung und unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, die enthält ungefähr 200 Milliarden Sterne. Also es ist ein winziger kleiner Teil dessen, was direkt zur näheren Umgebung der Sonne gehört. Vom gesamten Kosmos gar nicht gesprochen.
Okay, das heißt, bis irgendwie Aliens im nächsten Sternensystem das hören, was wir hier für Zeug labern.
Es ist nicht ganz ausgeschlossen, das theoretisch, dass auch in diesen näheren 1000 Sternen was wäre, aber das wäre sehr unwahrscheinlich.
Ja, ja, okay.
Jetzt habe ich die Gesetzmäßigkeit gar nicht angesprochen. Also ich möchte wissen, wo das Signal herkommt.
Ja, genau, und, stimmt. Entschuldigung, da war es jetzt irgendwie aus der
und da ist die, also wenn ich wissen will, wo das Signal herkommt, dann brauche ich ein möglichst großes Gerät und je größer die Schüssel ist, umso genauer kann ich bestimmen, wo das Signal herkommt. Das gilt sowohl für Radioteleskope.
Ja, der Punkt ist, du brauchst eine möglichst scharf gebündelte Antenne und das erreicht man eben zum Beispiel, indem man die Antennenfläche, die diese Bündelung macht, einen Parabolspiegel oder so, entsprechend groß macht und damit die Keule einengt. Und man dann bloß einen schmalen Strahl hat, mit dem man den Raum absuchen kann und eben keinen breiten Kegel.
Das macht man, damit man erstens weiß genau, was man anschaut. Ne? Weil sonst, wenn du jetzt irgendwie einfach bloß rumhörst, so kugelmäßig, dann weißt du ja nicht, wo du es her hast.
Und eben, um das Signal stärker zu kriegen.
Genau.
Wenn ich alle meine Energie auf dieser riesen Antennenfläche auf eine Richtung konzentriere, dann kriege ich da aus dieser Richtung mehr Signal, als wenn ich damit mit irgendeinem Rundstrahler oder einer Kugelstrahler aus allen Richtungen gleichzeitig höher.
Ja, das ist die wichtigste Regel für die Astronomie allgemein.
Okay. Vor allem, ich schließe auch das Rauschen, das aus den anderen Ecken kommt, aus.
Okay, und das ist dann auch das, wie die Radioastronomen eine hohe Auflösung erreichen.
Genau, wobei man dann eben das noch ein bisschen, dann noch ein bisschen trickst an der Stelle und nicht mehr nur ein Gerät nimmt, sondern gleich mehrere Antennen und die noch interferometrisch nennt man das, zusammenschaltet. Das heißt, die Signale, die von den verschiedenen Antennen kommen, nochmal am Rechner überlagert im Endeffekt und dadurch noch eine höhere Auflösung bekommt. Nämlich so, als wenn man eine Antenne hätte, die den Durchmesser, der ähnlich oder gleich ist dem Abstand der Geräte.
Das ist gut, dann kann man so ein ganzes Gebiet praktisch...
Mittlerweile die ganze Erde. Also es gibt inzwischen Zusammenschaltungen...
Größer wird dann schwierig.
Ja, genau.
Aber ja, stimmt, klar. Du musst halt dann bloß gucken, dass du wegen der Kugelform der Erde überhaupt noch in die gleiche...
Ja, natürlich, das geht maximal mit dem knappen Erddurchmesser. Wenn du natürlich genau den Erddurchmesser hast, dann rotiert eine Schüssel schon wieder raus quasi. Ja,
ja, cool. Ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, weil ich das neulich irgendwie aufgeschnappt habe, dass die Radioastronomen oder vielleicht überhaupt Astronomen, das weiß ich nicht mehr so genau, auch eine Eigenschaft von Wellen mitmessen, die wir auch mit herkömmlichen Methoden nicht sehen können, also auch bei Lichtwellen nicht sehen können. Das ist die Polarisierung von den Wellen. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich hier heute mal fragen, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, was versteht man da genau drunter? Ich habe mir das so vorgestellt, wie die Welle gekippt ist. Ist das ungefähr richtig?
Ja, genau. Zum Beispiel im normalen Rundfunk UKW-Radio ist horizontal polarisiert, das heißt, es sind Antennen, die von ihrer Bauart so sind, dass eben die Welle hauptsächlich mit horizontaler Polarisation abgestrahlt wird und wenn ich es empfangen möchte optimal, dann nehme ich zum Beispiel eine Dipol-Antenne, die waagerecht liegt.
Okay.
Dann anderer Sprechfunk ist meist vertikal polarisiert, das heißt, die Antennen stehen senkrecht. Auf irgendwelchen Handfunkgeräten.
Ach ja, das hat damit was zu tun, wie man die Antenne auslöst.
Ja, genau, man kann das, also das steckt ja schon im Namen, dass wir elektromagnetische Wellen haben und bei der Polarisierung, also das ist quasi eine Schwingung, die sich immer abwechselnd elektrisch und dann wieder magnetisch durch den Raum fortsetzt. Ein sich änderndes elektrisches Feld produziert ein Magnetfeld, das Magnetfeld wieder ein elektrisches Feld und so weiter. Und die Polarisierung gibt quasi an, in welche Raumrichtung, also welche Richtung tatsächlich das magnetische, nicht das magnetische, sondern das elektrische Feld dann schwingt.
Okay, verstehe. Sowas wie die Polarisierung gibt es ja bei jeder Wellenart.
Das gibt es bei jedem,
auch bei Licht auch.
Ja, genau.
Und das fand ich da sehr lustig, weil es da hieß, es gibt Lebewesen, die können das sehen. Also zum Beispiel Bienen, die können die Polarisierung von Licht sehen und wir halt nicht. Und das ist halt noch was ganz was anderes als die Wellenlänge. Also du kannst nicht sagen, das ist eine andere Farbe, wenn Licht so anders polarisiert ist. Und die wissen zum Beispiel anscheinend auch deswegen, können sich die besser orientieren.
Ja, also ich wüsste jetzt gerade kein konkretes Beispiel, wo das jetzt ein wirklicher Vorteil wäre, aber wo, oder doch, eigentlich weiß ich schon eins, und so einer Fotografie setzt man Polarisationsfilter ja ein, um Reflektionen auf Scheiben zum Beispiel zu drücken oder den Himmel rauszufiltern, das Streulicht des Himmels. Also da kann man schon tatsächlich zusätzlichen Informationsgewinn mit erreichen.
Okay. Oder auch Informationsunterdrückung, Polarisationssonnenbrillen zum Beispiel.
Genau.
Okay. Ja, alles klar. Kleiner Ausflug in ein Wort, das ich jetzt endlich auch verstanden habe. Das lassen wir jetzt mal so weit bei den theoretischen Grundlagen, würde ich sagen. Ich mache nochmal Musik. Und zwar mache ich Space-Musik. Machst Solar Eclipse von Stellar Drone. Also während die Solar Eclipse hier langsam ausklingt, machen wir mal weiter. Und zwar wollte ich auf eine weitere physikalische Eigenschaft von Wellen kommen, die eigentlich aber relativ bekannt sein dürfte. Also außer Polarisierung und der Wellenlänge haben so Wellen noch eine Geschwindigkeit.
Ja, elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.
Die Lichtgeschwindigkeit ist nach oben hin begrenzt, wie bekannt sein dürfte.
Ja, bei 300.000 Kilometern pro Sekunde. Also ungefähr 7-mal um die Erde rum in einer Sekunde.
Im Vakuum, ja.
Im Vakuum, ja.
Und das machen aber alle Wellen, also alle elektromagnetischen Wellen gleich.
Ja.
Egal, wie sie sonst so beieinander sind.
Also nein, nicht gleich. es ist tatsächlich abhängig von der Wellenlänge und vom Material, durch was sie sich bewegen.
Ja, klar. Also im Vakuum meine ich
jetzt. Aber im Vakuum sind sie alle gleich, ja.
Und da hängt es von der Wellenlänge ab, die Geschwindigkeit?
Nein, im Vakuum nicht.
Nicht, ja, das dachte ich mir. Ja gut, die Geschwindigkeit von Licht im All und auch von anderen magnetischen Wellen ist ja deswegen interessant, weil das bedeutet, das Zeug, was man sieht, hat schon ein bestimmtes Alter.
Ja, also wenn etwas mehrere, sagen wir 4 Lichtjahre entfernt ist wie der nächste Stern, dann braucht das Licht entsprechend auch 4 Jahre, bis es bei uns ankommt. Das heißt, wenn wir es sehen, sehen wir, wie der Stern vor 4 Jahren war. Beim Mond ist es so, dass er eine Lichtsekunde entfernt ist. Das heißt, wenn wir Astronauten haben, die sich auf dem Mond befinden, dann dauert es 1,3 Sekunden, um es genau zu nehmen, bis die das Radiosignal von der Erde empfangen. Und dann nochmal 1,3 Sekunden, bis die Antwort auf der Erde ist.
Okay.
Wirkliches Problem wird es, wenn sie zum Mars fliegen würden, da dauert es nämlich schon ungefähr eine Viertelstunde, wenn sie Pech haben.
Also wenn du ihnen da durch etwas schnell was durchgeben willst, dann...
Die sind, also auf dem Mond geht's, aber auf dem Mars sind sie auf sich allein gestellt. Da müssen die Astronauten das tatsächlich selbst alles beherrschen, was im Notfall passieren könnte.
Ja, wo es halt noch interessanter ist, finde ich, ist, wenn man dann andere Galaxien beobachtet. Zum
Beispiel. Ja, dann wird es natürlich total spannend für die Astronomen, weil in unserer Milchstraße sind die Sterne bis zu ein paar hunderttausend, oder sagen wir 100.000 Lichtjahre entfernt. Dann ist das für einen Menschen schon eine beachtliche Zeit, aber auf kosmologischen Skalen ist das immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Die näheren Galaxien sind 2 Millionen Lichtjahre entfernt, also die Andromeda-Galaxie beispielsweise. Das heißt, da haben die Menschen noch gar nicht wirklich gelebt, es existierten noch keine Menschen auf der Erde, als das Licht dort aufgebrochen ist.
Das ist immer für Astronomen immer noch kein...
Das ist immer noch nichts, genau. Also wirklich weit weg ist dann, man kann quasi bis zum Beginn des Universums zurückschauen, 13 Milliarden Lichtjahre.
Das ist dann schon
Lichtjahre.
Wirklich interessant.
Also ich glaube 12,7 Milliarden Lichtjahre ist momentan der Rekord. So.
Weil da hat ja das Universum auch noch ganz anders ausgeschaut. Also aber da war ja wirklich noch ein richtiger Unterschied zu dem, was wir heute, wenn du jetzt ein paar Milliarden, sonst was zurückguckst, ist ja noch nichts. Groß oben.
Ja, also vielleicht nochmal kurz für die Hörer, die sich da nicht so ganz auskennen. Also das Universum hat vor 13,8 Milliarden Jahren angefangen zu existieren, aber eigentlich ging das relativ schnell, dass das Universum sich in das entwickelt hat, was wir heute ungefähr sehen. Das hat nur ein paar hundert Millionen Jahre gedauert, maximal 1 Milliarde Jahre, dann sah das Universum mehr oder weniger so aus wie heute, nur die Galaxien, die im Universum existiert haben, waren deutlich kleiner.
Ja, aber das Coole ist ja mit der Astronomie, Radioastronomie vor allem, kann man so weit weggucken, dass man an Stellen gucken kann, wo das Licht so lange braucht oder die Wellen so lange brauchen, hierher zu kommen, dass man fast bis zu diesem Zeitpunkt zurückgucken kann.
Ja, ja, also man kann, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, diese 3 Kelvin Hintergrundstrahlung, die ist zu einem Zeitpunkt ausgesendet worden, da war das Universum knapp 400.000 Jahre alt.
Das ist ja wahnsinnig jung.
Also das ist wahnsinnig ist, das jung, ist im ja, Vergleich zu 13,8 Milliarden Jahre ist das nichts, genau. Ja. Also da kann man wirklich sehr, sehr fast an den Beginn des Universums zurückschauen. Daher kam eben auch, dass man in das Angesicht Gottes schaut, weil es eben so dicht dran ist. Und man hofft, also, aber das ist wirklich eine Grenze für die elektromagnetische Strahlung. Weiter kann man mit Licht- oder Radiowellen nicht in die Vergangenheit schauen, weil zu diesem Zeitpunkt das Universum, das dehnt sich ja aus, zu dem Zeitpunkt so eng und klein war, dass das Gas da drin keine elektromagnetische Strahlung mehr durchgelassen hat. Das war ionisiert. Das heißt, weiter zurück in die Vergangenheit kann man definitiv physikalisch nicht schauen.
Weil damals noch keine, also es ist das ja so, ich stelle mir das jetzt nochmal so als Laie vor, wenn ich mir vorstelle, ich wäre am anderen Ende des Universums. Ich bin ja, jetzt
es gibt kein anderes Ende, aber also okay, lassen wir das mal so
gut,
stehen.
Das ist so ein Teil, was sich ausdehnt, ja, und ich bin jetzt auf der einen Seite und jemand anders wäre auf der anderen Seite, der sich da in die andere Richtung ausgedehnt hätte, also mit dem Sternensystem, das er hat, ist er in die andere Richtung geflogen, ganz am Anfang. Und wenn ich jetzt Licht von dem sehe, dann sehe ich seinen Zustand ja praktisch so, wie er am Anfang war.
Genau,
am Anfang also des Universums.
Mehr oder weniger, genau.
Und umgekehrt, wenn er herguckt,
Dann sieht er uns auch, wie wir
dann vor 13... Wird er das Licht, dann wird er das Licht sehen, das wir vor ganz am Anfang losgeschickt haben.
Ist aber haben, schon ganz schön alt.
ja, oder halt den Zustand unseres Teils des Universums.
Genau, ja. Also das ist tatsächlich so. Jemand anderes würde unseren Teil des Universums, wenn er so weit entfernt ist, auch vor einem Zeitpunkt vor 13 Milliarden Jahren.
Das ist ja schon mal eine ziemlich irre. Also weil du hast ja
deswegen sonst gibt es auch keine Gleichzeitigkeit im Universum. Also Gleichzeitigkeit verliert auf kosmologischen Skalen seine Bedeutung.
Ja, ganz am Anfang gibt es Gleichzeitigkeit, oder?
Schwierig.
gut. Das ist schon mal irgendwie ziemlich irre, sich das vorzustellen, finde ich. Weil du normalerweise, wenn du halt dir denkst, ja, ich nehme hier so ein Teleskop oder das ist auch nur ein größeres Fernglas, ja, da gucke ich jetzt ganz weit weg. Das heißt, aber normalerweise bringt man als Mensch dann noch lang nicht damit in Verbindung, dass das, was man da sieht, dass das schon ewig lange her ist, dass das passiert ist.
Und ja, also man kann tatsächlich diese Andromeda-Galaxie sogar mit bloßem Auge sehen, diese 2,5 Millionen Lichtjahre Entfernung.
Okay, und dann siehst du halt irgendwie Zeug, das eigentlich nur, wo du auch draus schließen kannst, wie es bei uns dann vor dieser Zeit
ausgesehen hat. Genau, also das ist das Spannende auch, gerade wenn man jetzt die Entstehung unseres Sonnensystems betrachtet, dass man eben dann Rückschlüsse ziehen kann, wenn man andere Planetensysteme in der Entstehung betrachtet. Oder wenn wir jetzt wieder ein bisschen in Richtung Radioastronomie gehen, wir hatten vorhin schon den Doppler-Effekt angesprochen mit den Krankenwagen. So was Ähnliches machen Galaxien eben auch, wenn die sich von uns wegbewegen, dann wird das Licht rot verschoben. Und das, wie wir
vorhin... Weil einfach die Wellenlänge
gedehnt wird.
Länger wird.
Genau. Und wenn die eben noch weiter gedehnt wird, dann wird es irgendwann ins Infrarot verschoben, irgendwann in den Radiowellenbereich. Und wenn man jetzt eben ursprünglich ein Objekt hat, das im sichtbaren Licht strahlt und dann so weit entfernt ist, dass es sich so schnell von der Erde entfernt ist, was eben im Radiowellenbereich zu sehen ist, dann kann man mit den Radioteleskopen sehen, wie sich zum Beispiel Galaxien entwickeln, in diesen Galaxien Sterne, und dann kann man auch Rückschlüsse ziehen, wie zum Beispiel die ersten Planeten entstanden sind.
Das kann man auch wieder rückwärts benutzen, um Geschwindigkeiten zu messen im Universum.
Ne? Genau, also es geht.
Und auch damit auch wieder Entfernungen dann, ne?
Ja, das ist alles so ein bisschen miteinander verwandt und zusammen. Schwierig wieder, ja.
Wenn ich zum Beispiel einen Strahler habe, dessen Frequenz ich kenne, weil es aus irgendeinem Element bestimmte Radiofrequenz abgestrahlt wird, und ich sehe an der Stelle im Frequenzspektrum eine Linie ein Stück verschoben, dann kann ich daraus schließen, dass sich ein Objekt, das ausgesendet hat, mit einer bestimmten Geschwindigkeit von mir wegbewegt, zum Beispiel.
Das geht sehr präzise. Das ist richtig.
Okay, das ist gut. Also das muss man erstmal rausfinden.
Das kann man sogar so weit machen, man kann die Bewegung von anderen Sternen dadurch auf ein paar Meter pro Sekunde genau bestimmen.
Cool.
Bei Geschwindigkeiten, wenn man vielleicht das noch anmerken darf, von teilweise vielen Hunderten bis Millionen Kilometern pro Sekunde. Naja, Millionen Kilometer pro Sekunde ist falsch, aber Hunderttausende Kilometer pro
Schnell.
Sekunde.
Schnell.
Verstanden. Ja, ist angekommen. Ich hatte noch gerade vorher noch was kurz im Kopf, und zwar bei meinen Überlegungen, dass man dann ja den Zustand sieht, eigentlich wenn man weit weg guckt, wie er früher dort war, dass man damit auch in seine eigene Vergangenheit sozusagen gucken kann, also wie unser Teil des Universums wohl damals ausgesehen hat, der setzt was voraus, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das stimmt, und zwar, dass das Universum überall gleich ist.
Ja, also das setzen Astronomen allgemein voraus, dass das Universum in alle Richtungen ähnlich ausschaut oder gleich ist wie bei uns. Allerdings kann ich jetzt nicht direkt sagen, wie das auf unserer Stelle war, sondern wir sehen immer eine andere Stelle des Universums, wenn wir wohin schauen.
Ja, klar.
Aber in der Annahme, dass die Naturgesetze überall gleich sind und gleich, also ja, die ähnlichen oder gleichen sind wie auf der Erde und die Naturkonstanten sich auch über die Zeiten nicht ändern, kann man da definitiv Rückschlüsse darüber ziehen, wie es bei uns auch früher war.
Mir ist gerade noch was eingefallen, beziehungsweise was ich fragen wollte. Dehnt sich das Universum eigentlich an allen Stellen gleich schnell aus?
Soweit wir wissen, ja, das ist auch eine spannende Frage.
Okay.
Moment. Ich muss kurz drüber nachdenken.
Stell dir einfach vor, du ziehst dann am Gegenstand, der kann sich ja...
Ja, klar. Das kann ich mir schon soweit vorstellen. Aber was lustig ist am Universum, ist, dass während es sich ausdehnt, Raum entsteht.
Ja, das ist...
Also, das ist ziemlich schwierig, in den Kopf reinzukriegen.
Also auch die Tatsache, genau, dass mit dem Universum erst Raum und Zeit entstanden sind, das ist
das. Ja, und das immer noch entsteht. Also da, ja, wo
immer noch entsteht.
Da, wo es jetzt gerade noch nicht ist und morgen dann sich ausgedehnt hat, da ist dann plötzlich...
Wobei man kann
wir
nicht
haben
sagen,
ein Stück Universum.
Ja. Man kann nicht sagen, dass an dieser Stelle Raum entsteht. Das ist ja wieder gerade die falsche Vorstellung. Ja,
das ist
Stelle, wo der Raum entsteht, sondern der Raum wächst aus sich selbst raus.
Ja, aber was... Ja, genau, ja.
Das ist schwer. Wir können den Raum außerhalb vorher einfach nicht beobachten.
Ja. Gibt es vielleicht. Also das ist auch eine Frage. Bis vor ein paar Jahrzehnten hätten die Astronomen alle gesagt, es gibt nichts vor und außerhalb des Urknalls oder des Universums. Inzwischen beschäftigt man sich tatsächlich damit, was könnte davor oder in Anführungsstrichen außerhalb sein. Zum Beispiel, wenn das Universum in höhere Dimensionen eingebettet ist, welche Dimensionen dann noch sein könnten.
Das kann man aber, das ist dann per Definition eigentlich nur noch theoretisch zu machen.
Das ist richtig.
Weil du das explizit nicht mehr beobachten kannst.
Und wenn wir ganz korrekt sind, bedeutet Universum auch alles, was existiert. Also wenn man das Wort betrachtet, heißt Universum alles, was existiert, was beobachtbar ist. Das heißt, per Definition kann eigentlich nichts außerhalb des Universums sein.
Naja, genau. Ich wollte gerade noch anmerken, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ja wahrscheinlich eh schon zu viel. Es gibt ja auch Stellen in unserem Universum, die ich niemals sehen können werde,
Da kommen wir wieder, die Lichtgeschwindigkeit ins Spiel. Die 300.000 Kilometer pro Sekunde, und das Universum ist halt nur 13,8 Milliarden Jahre alt. Das heißt, wir können nur Objekte sehen, die 13,8 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Alles, was darüber hinaus sich befindet, können wir nicht sehen, weil das Licht noch nicht genug Zeit hatte, zu uns zu kommen.
Bildet sozusagen einen Horizont.
Also ja, das nennt man einen Ereignishorizont, und wahrscheinlich ist das Universum deutlich größer bis unendlich groß. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, das zu messen. Ich glaube, das geht jetzt hier drüber hinaus, aber wahrscheinlich ist das Universum sehr, 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 sehr riesig. Viel größer als das, was wir sehen.
Okay. Das ist auch ziemlich schwierig, seinen Kopf da rumzuwickeln. Aber auf jeden Fall
spannend. Spät ja auch bloß die Fakten runter.
Nein, das ist ja klar, aber es ist immer wieder spannend, wenn man sich damit beschäftigt.
Also das muss man dazu sagen, niemand kann sich darunter was vorstellen. Kein Mensch, kein noch so begabter Astrophysiker oder Astronom wird sich jemals vorstellen können, was ein Lichtjahr ist. Das ist einfach irgendwas, was man im Laufe der Zeit hat.
Naja gut, also die jetzt da oft damit zu tun haben, kann ich mir vorstellen, du weißt zwar, du kannst es dir nicht aus eigener Anschauung vorstellen, logisch, aber du kannst schon vergleichen, du weißt, das, was weiß ich, bewegt sich mit so und so viel Meter pro Sekunde, das ist ein Lichtjahr, das ist so und so viele Lichtjahre entfernt, das noch weiter, das hat so und solchen Durchmesser. Aber also da weißt du schon irgendwie ein bisschen,
was. Gut, man hat ein paar vergleichende Fakten.
Das ja, ist also du kannst dann auch damit umgehen. So lese ich dich jedenfalls auch immer und höre die mir an, die da was erzählen dazu. Aber verstehe ich schon auch so, dass es eigentlich nicht aus unserem Wahrnehmungsgebiet mehr ist.
Ja, also genau. Der Mensch ist nicht
dafür. Was es ja auch so spannend macht.
Ja, also allein schon die vierdimensionale Raumzeit, aus der das Universum besteht, ist eigentlich für den Menschen schon nicht mehr begreifbar. Der Mensch ist dazu gemacht.
Jetzt hast du was angesprochen, da musst du jetzt leider was dazu sagen.
Okay. Naja, also in der Physik rechnet man halt einfach, dass das Universum drei Raumdimensionen hat und eine Zeitdimension. Und das ist einfach eine mathematische Spielerei im Endeffekt, die zufällig halt auch die Realität ziemlich gut beschreibt. Wie man das jetzt genau erklären soll im Radio, ist echt schwierig. Normalerweise bemüht man jetzt irgendwelche tollen Bilder, die man dann zeigt.
Ja, haben wir nicht.
Haben wir leider nicht. Jedenfalls ist der Mensch nicht dazu gemacht, die sich vorzustellen. Der Mensch ist dazu gemacht, einen Reh zu jagen und vom Löwen wegzurennen. Oder, ja,
naja, gut, zu schmecken. Der Nerd ist schon zu was anderem noch gemacht, muss ich an der Stelle mal anmerken.
Aber der hat seine räumliche Vorstellungsgabe erstmal von diesem Menschen geerbt, der das Reh noch gejagt hat.
Das stimmt schon, klar. Aber wir können das ja auch verlassen zum Glück und da weit drüber hinausgehen und sowas wie, was weiß ich, Radioastronomie.
Aber betreiben. Hauptsächlich immer über den Umweg der Mathematik. Also ohne Mathematik könnten wir das nicht. Und die können wir uns teilweise eben nicht mehr vorstellen, sondern bloß auf dem Blatt rechnen.
Ja, aber es ist lustig, wenn man daraus dann wieder was bauen kann, was wirklich funktioniert.
Das ist richtig. Und wieder auch dann Rückschlüsse zieht, die wir uns wieder vorstellen können. Oder zumindest Modelle bauen, mit denen wir sehr viel anfangen können.
Oder bunte Bildchen.
Bunte Bildchen nicht zuletzt, ja.
Ja, okay. An der Stelle machen wir wieder ein bisschen Musik. Wir hören...
Und können sich die Zuhörer derweil bunte Bildchen von Radioastronomie anschauen.
Genau. Vielleicht packen wir ein paar von denen noch in unseren
Show Notes.
Dings da, genau. The Silence Industry, Teeth of Tomorrow.
We'll be right back.
Okay, also nachdem wir jetzt vorher nur besprochen haben, was wir alles beobachten können, und zwar mit sowohl mit Licht, also herkömmlicher Astronomie, als auch mit Radioastronomie, die ja eigentlich nur ein erweitertes Spektrum dann anschaut, wollen wir doch nochmal darauf zurückkommen, wie Radioastronomie grundsätzlich so funktioniert, und zwar technisch jetzt in Hardware. Bei normalem Funk braucht man, da nehme ich immer unseren Funkexperten Mirvi, hat man normalerweise einen Sender und einen Empfänger. Der Sender
ist in dem Fall irgendwo weit weg.
Den Sender hat man im radioastronomischen Bereich nicht in der Hand, sondern der sitzt irgendwo, wie wir schon gehört haben, vielleicht sogar am anderen Ende des Universums, des Beobachtbaren.
Genau, und dann braucht man eben, wie wir vorhin besprochen haben, eine möglichst effektive Antenne, um schwache Signale von weit weg empfangen zu können. Und vor allem eine stark bündelnde, um die Auflösung zu kriegen, um Positionen bestimmen zu können, wo die Signale herkommen.
Jetzt mal ganz hardcore, was macht so eine Antenne eigentlich? Also wenn ihr da so ein Stückel Draht hinhaltet, was passiert mit dem?
Ein Stückel Draht, der koppelt im Prinzip auf die elektrische Feldkomponente der elektromagnetischen Welle.
Okay, und haben wir ja gerade schon gehört, sind zwei Komponenten. Also einmal eine elektrische, die dann die magnetische auslöst, dann wieder die elektrische und so weiter.
Ja, es gibt verschiedene Arten von Antennen. Die einen, die bevorzugt die elektrische Komponente auskoppeln aus dem vorhandenen Feld und eben in ein Kabel oder irgendwie elektrischen Detektor führen. Und es gibt Antennen, die die magnetische Komponente bevorzugen. Aber das ist in dem Fall jetzt nicht ganz so wichtig. Der Punkt ist, ich muss meine Wellen aus einer Richtung irgendwie verstärken, indem ich zum Beispiel viele dieser Antennen nehme und sie so zusammenschalte, dass Wellen aus einer bestimmten Richtung sich positiv überlagern. Sodass
dann kannst du noch einen Rechner dahinter schalten, der das...
Nein, das kann man einfach durch Laufzeiten und so weiter in der Antennenstruktur schon machen,
okay.
dass eben praktisch die wirksame Antennenfläche größer wird. Mhm. Und wenn die Frequenzen sehr hoch werden, dann sind es eben nicht mehr einzelne Antennenelemente, sondern ich benutze einen Reflektor, einen Parabolspiegel oder...
Ja, da gibt es ja auch riesige Dinger. Also da kannst du
eben, dadurch kann ich mit relativ einfachen Mitteln eine riesige Antennenfläche erzeugen und Phasen geeignet alle Signale, die da reinkommen, auf einen Brennpunkt in einem Parabolspiegel fokussieren und dort meinen Detektor oder mein Empfangselement platzieren.
Also im visuellen Bereich ist es ziemlich schwierig, solche Reflektoren zu bauen. Da muss man eben sehr präzise geschliffene Spiegel nehmen. Im Radiowellenbereich ist es sehr simpel. Da reicht eigentlich ein relativ feinmaschiges Netz aus Drahtnetz. Also da muss man das nur in so einer Parabolform dann aufhängen.
So die Daumenregel ist so ein Zehntel der Wellenlänge an Lochgröße, dann wirkt das elektrisch schon praktisch.
Wobei man Wellenlängen von Kilometern bisweilen hat. Also reicht da wirklich relativ grobmaschiges Netz bisweilen.
Also kann das auch sein, dass man quasi ein ganzes Tal einfach bloß als Parabolspiegel hernimmt.
Wie es eben in diesem Arecibo-Teleskop der Fall ist.
Das ist genau das, was im James Bond vorkommt, oder?
Richtig.
Haha, ich weiß was.
Ich weiß es bloß aus der SDR-Sendung.
Okay, das zum einen, also man kriegt mit größerer Fläche von dem Ding einfach
mehr Signal.
Ausbeute sozusagen. Ja,
genau. Ich habe eine gewisse Flächendichte von irgendeinem Signal, und je mehr von diesem Signal ich auf meiner Fläche einfangen kann und in mein Empfängersystem leiten kann, umso mehr Signalrauschabstand kann ich erzeugen und mehr umso mehr sehe ich praktisch. Umso heller wird das Signal.
Wenn okay, aber gleichzeitig versuchst du aber so wenig vom Himmel auf einmal anzuschauen wie möglich, oder?
Das ist im Prinzip verbunden. Je stärker ich bündle, je mehr Signal ich einfange, umso schmaler wird meine Keule. Mhm. Das heißt, das ist ein nützlicher Nebeneffekt an der Stelle.
Dann drehst du es rum und kriegst so dann irgendwann ein zusammenhängendes Bild raus.
Genau, also man so bewegt dann die Antenne und rastert quasi den Himmel ab. Beziehungsweise es reicht schon, den Empfänger dann hinter der Parabolschüssel leicht zu bewegen. Dann sieht man jeweils einen anderen Teil des Himmels. So macht man das beim Arecibo-Teleskop. Das ist ja ungefähr 300 Meter im Durchmesser, wie du, Phil, schon angemerkt hattest, den kleideten Talkessel aus. Und das kann man natürlich nicht mehr bewegen. Und das oben drüber dann so ein mobiler Empfänger, der dann quasi über dem Teil sich leicht
bewegt. Das heißt, man verschiebt sich leicht um den Brennpunkt hin und, kann damit praktisch die resultierende Keule etwas schwenken.
Okay. Aber das geht nur minimal.
Also ist klar, der kann dann auch nur einen gewissen Ausschnitt vom Himmel
beobachten. Genau, die sind auf die Erdrotation angewiesen im Endeffekt, wenn sie andere Teile des Himmels beobachten möchten.
Okay.
Die Geschichte mit dem Brennpunkt verschieben, das sieht man bei Satellitenfernsehanlagen mit mehreren LNCs drin, die machen genau das Gleiche.
Und die elektromagnetische, sagen wir mal, Wellenverschmutzung auf der Erde, ist die für diese Teleskope dann interessant oder kann man die rausrechnen?
Ich denke, die bündeln dann so stark, dass das, was von hinten kommt, nicht mehr das Problem ist. Die haben dann eher das Thema mit thermischem Rauschen und...
Genau, also da thermische Rauschen ist ein Problem. Gut, es gibt ein paar Wellenlängen, wo die Atmosphäre...
Was ist das Moment? Entschuldigung.
Thermisches Rauschen ist, also ich habe ja hinter der Parabolschüssel irgendwo da meine Elektrik, die das Signal auswertet oder irgendwie in ein Signal umwandelt, das ich mit dem
PC verarbeiten kann. Also stört sich dann sozusagen selber ein bisschen.
Richtig, und die Elektrik, die ist halt nicht perfekt, die macht selbst auch irgendwelche Dinge. Ja. Und jetzt mal ganz simpel gesagt, je kälter die ist, desto besser, desto weniger passiert da.
Ja, genau. Ein paar physikalische Effekte in einem Widerstand. Ein Widerstand,
ja, klar,
Rausch, das kennt man ja, erzeugt ein Rauschen an sich und deswegen kühlt man eben dann diese Empfangselemente auch runter, um da das Eigenrauschen, das sie selber produzieren, gering zu halten.
Allerdings, es gibt schon ein bisschen Stören, also ein paar, die Ionosphäre zum Beispiel reflektiert dann gewisse Radiowellen, also das ist dann relativ ungeeignet.
Also das sind so eine Erde, da ist die Erde irgendwie so,
ja, also das sind dann
mit ihrer Atmosphäre schuld.
Ja, also das sind dann Radiosignale, die von Leuten auf der Erde ausgesendet werden oder von Sendern auf der Erde ausgesendet werden, aber in der Atmosphäre reflektiert werden und dann wieder in das Teleskop reinfallen. Das macht man sicher bei der Kurzwelle, glaube ich, zunutze.
Ja. Wie gut kann man sowas rausrechnen, so Störungen? Also zum Beispiel jetzt die Störung in Bauelementen. Geht das überhaupt?
Ich meine, das ist natürlich statistisches Rauschen. Wenn ich lang genug über ein Signal mitteln kann, dann kann ich das natürlich drücken zu einem gewissen Grad.
Aber Rauschen ist immer ein Problem. Man versucht es einfach, also genau, möglichst lange aufnehmen und möglichst kein Rauschen haben, ist eigentlich die einzige Lösung.
An der Stelle macht sich positiv bemerkbar, dass die kosmischen Signale da doch relativ konstant sind, wenn es nicht gerade wieder
irgendein
Pulsar oder sonst was ist.
Ja. Wenn man jetzt nicht gerade den kosmischen Zeiträumen misst, dann ist das für uns alles statisch, was da passiert. Deswegen kannst du da ewig draufhalten, also aus unserer Sicht jetzt so ewig.
Richtig.
Ja, und dann kannst du natürlich auch alles Mögliche rausrechnen. Das kann ich mir schon vorstellen.
Wobei Astronomen sagen, es gibt nur eins, was besser ist als Durchmesser, das ist noch mehr Durchmesser.
Was ich gerade noch sagen wollte, vielleicht wissen das manche Zuhörer nicht, erklären, was ein Pulsar ist.
Ja, das ist... Au. Ja, okay, dann bin ich vielleicht mutig gefragt wieder mal.
Ihr habt doch sowas in der Sternwarte.
Wir haben sowas in der Sternwarte. Schön wär's.
In der Vitrine so schön. Ja, links hinten, ich hab's genau gesehen.
Okay, also wir haben im Universum Sterne und ganz kurz, wenn die irgendwann sterben, dann gibt's verschiedene Endstadien. Manche kennen die schwarzen Löcher. Und ein anderes Endstadium sind sogenannte Neutronensterne. Und diese Neutronensterne, also man kennt es vom Eisläufer, unterliegen der Drehimpulserhaltung. Das heißt, ein Stern rotiert und wenn er dann kollabiert zu so einem Neutronenstern, dann rotiert dieser Neutronenstern extrem schnell. Der ist ungefähr 20 Kilometer groß und die können bis zu mehrere hundert Meilen pro Sekunde.
20 Kilometer ist ja total winzig.
Ist total winzig. So ein Stern ist ursprünglich viele Millionen, manchmal sogar hunderte Millionen bis Milliarden Kilometer im Durchmesser.
Wie groß ist unsere Sonne so im Vergleich zu
1,4 Millionen Kilometer.
Ist es groß oder klein?
Die Sonne ist ja sehr durchschnittlich. Also 90% der Sterne sind kleiner und 10% sind größer, wobei die größer sind, eben teilweise dramatisch größer sind.
Okay, und das hängt ja von der Masse von so einem Stern ab, was er mal wird, habe ich gelernt.
Genau,
wenn er später kollabiert.
Ungefähr ab der 3- bis 5-fachen Sternmasse wird es dann zu einem, dreifache Sternmasse am Ende übrig bleibt, wird zu einem Neutronenstern. Und die wiegen dann ungefähr 1,5 bis dreifache der Sonne und rotieren und 50 oder 100 Mal.
Beim Kollabieren kriegt er irgendeinen Drehimpuls mit?
Nee, der Stern rotiert schon vorher um sich selbst.
Ah, okay. Und,
aber, weil das,
aber wenn er kleiner wird, schneller.
Richtig, genau. Ja. Man kennt das vom Eisläufer, die eben mit ausgestreckten Armen anfangen, die Arme anziehen und dann ganz schnell um die eigene Achse rotieren. Und das macht dieser Neutronenstern eben auch nur sehr viel extremer. Und da sind dann Ladungen auf der Oberfläche des Sterns und durch diese schnelle Rotation erzeugt er dann ein elektromagnetisches Feld wieder. Und das pulst dann ganz, ganz regelmäßig eben 50 Mal in der Sekunde. Und als man in den 60er Jahren zum ersten Mal so ein Signal aufgefangen hat, dass eben 60 Mal in der Sekunde von einem ganz kleinen Fleck des Himmels so ein Pulssignal kommt, hat man gedacht, das könnten vielleicht Aliens sein. Hat sich dann schnell herausgestellt, dass es nicht der Fall ist, aber...
Langweilige Aliens wären das gewesen, weil die sehr konstant hier immer das Gleiche gemacht haben, oder?
Ja, genau. Aber diese Pulsare sind inzwischen sehr, sehr wichtig beim Vermessen der Erde. Man benutzt die als Referenzen, um auf Positionen auf der Erde sehr präzise zu bestimmen.
Mhm. Wie funktioniert das?
Da gibt es, ja, man benutzt, also das Problem ist auf der Erde, dass wir keinen vernünftiges Referenzsystem erstmal auf der Erde haben. Die Kontinente verschieben sich die ganze Zeit. Die Positionen von Satelliten sind zwar auch relativ gut bestimmbar, aber nicht immer
okay.
auf einen Millionstel und Milliardstel Millimeter bekannt und so weiter und so fort. Und diese Neutronensterne pulsieren mit einer absoluten Präzision. Und wenn man einfach jetzt auf verschiedenen Stellen der Erde das misst, dann kann man daraus eben dann ja, Zeitsignale
da und so weiter. Da kannst du deine Karten justieren sozusagen.
Genau, und die Zeit und die Distanzen und all das. Also da kann man viele schöne Dinge mit tun.
Cool.
Da gibt es zum Beispiel im Bayerischen Wald draußen in Wetzel eine Station, die das machen.
Ist deine Frage damit dann
meine Frage ist damit beantwortet, aber ich habe gleich die nächste. Ja. Weil wir uns über ausbrennende Sonnen unterhalten haben. Was wird denn unsere Sonne, wenn sie mal nicht mehr so ist?
Ein sogenannter weißer Zwerg. Also die ist nicht ganz so groß, dass es reicht, um zu einem Neutronenstern zu kollabieren. Und nicht so schwer, darf muss man sagen. Und die wird einfach, naja... momentan fusioniert sie Wasserstoff zu Helium und irgendwann ist kein Wasserstoff im Zentrum mehr vorhanden.
Machen das alle Sterne so?
Zunächst mal, ja.
Okay.
Wenn sie ausreichend schwer sind, fusionieren sie noch zu schwereren Atomen.
Okay.
Jedenfalls unsere Sonne, wenn die im Zentrum keinen Wasserstoff mehr hat, dann fehlt im Inneren einfach die Hitzequelle, die sie in einem Gleichgewicht hält und dann kollabiert sie einfach. Und das ganze Material sinkt oder sackt auf eine Kugel der Erdgröße zusammen. Und dann haben wir einfach eine erdgroße Kugel, die so schwer ist wie unsere Sonne. Und das nennt man dann weißer Zwerg.
Okay.
Okay. Jetzt muss ich nochmal einen Sprung machen. Ich wollte vorhin noch auf was zu sprechen kommen. Ich dachte immer, dass man Weltraumteleskope hochschießt, so wie zum Beispiel Hubble. Das hat was damit zu tun, dass es auf der Erde Lichtverschmutzung gibt und dass man die schon mal los hat, wenn man das Ding im All hat. Das, glaube ich, stimmt auch so weit.
Das stimmt auch so, ist allerdings hauptsächlich jetzt für Satelliten interessant, wo die Erdatmosphäre wirklich stört, wie im optischen Bereich, im Radiowellenbereich.
Ja, genau, aber im Radiowellenbereich gibt es das auch. Da gibt es auch Missionen, wo man irgendwie, weiß ich nicht, Magellan oder sowas rumschießt.
Das ist insbesondere im Mikrowellen- und Infrarotbereich interessant.
Ah, also richtig okay.
Im ganz langwelligen Radiowellenbereich, das kann man gut auf der Erde beobachten. Dazu muss man eigentlich nicht in den Weltraum gehen.
Okay, ich habe mir gedacht, das hat vielleicht einen anderen Grund, dass man irgendwie diese Entfernung, von der wir vorhin schon gesprochen haben, weiter aufziehen könnte als einem Erddurchmesser oder irgendwie sowas.
Das sind momentan aber eher noch Hirngespinste, dass man irgendwann Satelliten hat, die Millionen von Kilometern auseinander sind und ein gemeinsames sich zu einem Teleskop verschalten, interferometrisch. Aber dazu reicht unsere Präzision momentan noch nicht ganz.
Okay.
Momentan ist es eher so, dass man gerade bei diesen langwelligen Radiowellen ja sehr große Teleskope braucht, um eine hohe Präzision zu erreichen. Und die haben ja Durchmesser von, ja, das neueste Teleskop, das ALMA, besteht aus 60 Schüsseln mit, ich glaube, was sind das, 20 Meter Durchmesser, die einzelne Schüssel? Oder 10 Meter jedenfalls, das wäre unendlich teuer, das ins Weltraum zu schießen. Mhm. Da muss man das auf der Erde machen.
Könnte man aber nicht durchs in den Weltraum schießen, die Elektronik besser kühlen und dadurch das Rauschen besser unterdrücken?
Ja. Das hat man, also was heißt ja, das ist ein Problem, da muss es nämlich kühlen und jetzt ist zum Beispiel ein Satellit im Weltraum, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Planck
hieß er,
genau, da ist nämlich das Kühlsystem jetzt ausgefallen, einfach weil du es nicht mehr nachfüllen kannst, das heißt, die haben Kühlmittel dabei für 2 Jahre und dann ist vorbei. Und auf der Erde kannst du es halt nachfüllen.
Ja, gut. Also kühlen im Weltraum, habe ich einmal gelernt, ist gar nicht so trivial. Da gibt es ja kein Kühlmittel außen, also keine Luft oder sowas. Das heißt, wenn es gerade kalt ist und das Ding gerade im Schatten ist.
Das passiert im Weltraum aber nicht im Regelfall, weil der Planck war jetzt in dem Fall sehr weit weg von der Erde. Das heißt, da gibt es keinen Schatten. Ja. Da musst du kontinuierlich Gas verdampfen, damit
genau, er eben. Kühlt. Also wenn er in irgendeinem Schatten wäre, dann ist es schon kalt. Aber sobald irgendwie da Energie draufgeschossen wird, geht die eigentlich nicht mehr weg.
Wobei man dann auch sagen muss, dass es ist zwar theoretisch kalt in der Umgebung, aber das Problem ist trotzdem, die allermeiste Wärme, die ein Körper abgibt auf der Erde, führt über die Luft ab und nicht über die Strahlung. Und okay. Im Weltraum kann das nur über Strahlung abführen. Das heißt, bei jedem Satelliten und Raumschiff ist es nicht das Problem, dass es zu kalt wird, sondern nur zu warm. Die müssen kontinuierlich.
Okay, du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass das Zukunftsmusik wäre. Was sind denn so die aktuellen Projekte, die es in der Radioastronomie gerade so und der heiße Scheiß sind, sozusagen?
Also ALMA, das ist ein Millimeter-Teleskop, also fällt so an den Randbereich eigentlich der Radioastronomie, ist jetzt gerade fertiggestellt. Das steht in Südamerika, in Chile, in der Atacama-Wüste auf 5000 Metern Höhe. Das musste man deswegen so hoch bauen, weil diese Millimeterwellen von Wasser Dampf blockiert werden in der Atmosphäre. Das heißt, da wäre es theoretisch schon interessant, sowas im Weltraum zu haben, aber von der Größe braucht es auf der Erde. Und was jetzt gebaut wird, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, ist in, das wurde diskutiert, ob man es in Südafrika oder Australien baut. Ich glaube, das heißt Square Kilometer Array oder sowas. Das ist ein Radioteleskop, das von der Gesamtfläche mindestens einen Quadratkilometer haben soll. Allerdings jetzt keine einzelne schwenkbare Schüssel, sondern das sind auch wieder zusammengeschaltet viele einzelne Stationen, die dann über ganz Afrika und ganz Australien verteilt sind.
Afrika und Australien, das ist ja schon...
Ja, also je weiter sie auseinander sind, desto
höher die Auflösung. Ja, das habe ich schon verstanden, aber das ist okay. Cool.
Es war am Ende auch eine politische Frage, weil man wollte nicht Australien und Südafrika sich gegenseitig ausstechen lassen. Man hat dann am Ende mit beiden kooperiert.
Okay. Ja, das ganze Zeug klingt alles so, als wäre es relativ teuer.
Oh ja.
Das heißt, es ist halt deswegen, ich frage deswegen, weil mich immer interessiert, was kann man denn selber machen? Wir hatten das bei Software Defined Radio zum Beispiel, da war es ja irgendwie genau so. Oder gibt es irgendwie Equipment, das relativ günstig alles Mögliche an Radiowellen kriegt, viel mehr als für das es gebaut oder verkauft wird eigentlich. Und wo man dann als, sagen wir mal, Hobby-Radioempfänger mit Software ganz schön viel Zeug rausziehen kann. Ist im Radioastronomie-Bereich kann man sowas wahrscheinlich vergessen, oder? Du kannst mit deiner eigenen Ausrüstung...
Würde ich nicht zwangsweise sagen. Natürlich sind die Möglichkeiten begrenzter, aber zum Beispiel kann man ja auch alte Teleskope übernehmen und weiterführen. Das hat die AMSAT, die Amateurfunk-Satellitenorganisation, die deutsche Sektion davon gemacht. Die haben das Radioteleskop in Bochum übernommen. Das ist ein 20-Meter-Spiegel.
Ja, immerhin,
den sie jetzt benutzen als Basisstation für zukünftige Projekte wie zum Beispiel die Amateurfunk-Mars-Mission.
Was? Das ist ja nett, ja.
Also okay. Was man durchaus machen kann, ist Satellitenschüssel nehmen, damit kann man im Radiobereich die Sonne beobachten.
Also das, was man im Elektronikmarkt kaufen kann.
Genau,
was man,
die was Teile man reichen, um die Sonne, also ein Radioteleskop zu bauen, um die Sonne zu beobachten.
Aha.
Wenn man Objekte außerhalb des Sonnensystems oder beobachten möchte, dann muss man so im Bereich 3 Meter Schüssel anfangen.
Aber das geht ja auch noch.
Das geht auch noch und ich kenne auch ein paar, die sowas im Garten stehen haben.
Okay. Einfach also, um zu gucken, dann in den um selber mal ein paar Messdaten richtig rauszulassen. Ja, coole Sache. Aber die nächste Idee, die ich hatte, wenn das jetzt zu aufwendig wäre, die richtig tollen Messdaten sich selber zu generieren, kommt man denn an die ran, die von so öffentlich finanzierten Missionen generiert werden?
Also die Amerikaner sind da mal besonders vorbildhaft, weil die stellen alle Daten, die mit öffentlich oder alle Missionsdaten, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, automatisch immer allen zur Verfügung.
Also die NASA jetzt, oder?
NASA, genau, konkret. Und bei den Europäern ist es leider nicht so, die sind da immer sehr zurückhaltend bis geheimhaltend. ESA, genau.
Extremely slow agency heißt das, habe ich mal gehört.
Und ESO, nicht zuletzt auch die Europäische Südsternwarte.
Das ist aber schade, also wenn man an diese Daten rankäme, wäre schon irgendwie...
Ja, ist total schade, also ich finde das total klasse, wie die NASA das macht und es gibt ja inzwischen auch einige Projekte.
Von denen gibt es die wirklich so richtig in Roh. Also so wie sie sie einfangen, so kannst du dir sie abholen oder... Also ich kenne ja von der NASA nur immer die hübschen bunten Bildchen und das ist natürlich für mich toll.
Da muss man dann teilweise ein bisschen suchen, wo das versteckt ist, aber da gibt es auch von einigen Missionen die Rohdaten, ja, tatsächlich.
Cool.
Aber es gibt ja auch dann so Projekte wie das, wie heißen die, das Exo, also diese Exoplanetensuche, wo diese Kepler-Daten, also ein Teleskop, das nach Exoplaneten sucht, von jedem, also jeder mitmachen kann und damit nach Exoplaneten selbst suchen kann.
Aha. So Distributed Computing, so SVCT,
genau,
aber ja, eben halt
das andere. Nur, dass man tatsächlich manuell suchen muss, also nicht automatisch, dass der eigene Rechner das macht.
Okay, ich
glaube. Also man sitzt vorm eigenen Browser und sucht.
Wo man dann praktisch diesen menschlichen Auswertefaktor mit reinnimmt.
Richtig, genau, weil das geht noch nicht so richtig automatisiert.
Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Du bist ja bei der Sternwarte aktiv. Da gibt es ja auch einige Teleskope, mit denen man in den Himmel gucken kann. Habt ihr ein Radioteleskop auch?
Nein. Wir planen zwar seit längerer Zeit, eins eventuell uns zu bauen, aber momentan ist keins im Einsatz.
Okay.
Vorteilhaft wäre es bei schlechtem Wetter, da könnte man trotzdem was sehen. Aber
die Wolken stören dann nicht, habe ich ja.
Je nachdem, genau. Aber
je nachdem, welche Wellenlänge du jetzt genau haben willst.
Wir wollen eine, wo es nicht stört.
Ja. Genau. Und ja, genau, was, erzähl doch mal ein bisschen, was habt ihr denn da, da so vor? Und was,
jetzt,
was
jetzt kostet darfst du selber Werbung machen, das ist jetzt der Werbeslot.
Okay. Na, nicht nur, ich will ja wissen, was man, was, an was man denken müsste.
Also wir, wenn wollten, man sowas, wir wollten zunächst mal so eine Satellitenschüssel-Antenne bauen, einfach um Sonne zu beobachten.
Also du gehst in den Elektronikmarkt und holst dir eine, was weiß ich,
Eine Satschüssel, genau. Und dann gibt es halt Anleitungen im Internet, wie man sich noch den Empfänger hinten zusammenlötet. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Fertigteile sogar gibt, die man sich da anstöpseln kann. Aber allzu kompliziert ist das jedenfalls nicht. Und da ist man auch im Preisbereich, der einigermaßen erträglich ist.
Das hört sich auch so an,
ja. Ja, also das ist, der Nachteil ist halt, man kann nur die Sonne beobachten. Mehr als das geht eigentlich quasi dann nicht.
Okay. Naja, also wäre ja auch schon mal was. Also,
ja. Ansonsten haben wir halt nur Instrumente momentan für den visuellen Gebrauch, also um durchzuschauen, das heißt sichtbares Licht. Und das ist natürlich in Regensburg nicht so optimal, regelmäßig, weil es im Herbst vor allem
recht wolkig ist.
Recht wolkig und neblig
diesig,
ist.
Ja. Ja. Ja, okay. Na dann wünsche ich euch dabei jedenfalls noch viel Erfolg.
Ja, danke.
Bedanke mich für deinen Besuch, war super informativ, hat Spaß gemacht.
Wenn es jetzt jemanden interessiert, Astronomie im Allgemeinen, wann kann der bei euch vorbeischauen?
Also wir haben in der Sternwarte jeden Freitag geöffnet und das immer im Winter ab 20 Uhr und Sommer ist dann ab 21 Uhr geöffnet. Jetzt konkret ab Oktober war es schon, September war es 20 Uhr wieder.
Und wo muss er dann hin?
Das haben wir Gideonplatz 2 direkt beim Bismarckplatz um die Ecke in Regensburg.
Okay, und vielleicht ergibt sich ja was, dass wir irgendwie gemeinsam mal so eine Antenne bauen können. Wir hätten hier ja...
Da kann ich ein paar Leute vermitteln, die Interesse haben, definitiv.
Wo findet man euch im Internet?
Sternwarte-regensburg.de.
Okay, jetzt haben wir die ganzen Kontaktdaten auch noch untergebracht. Super, danke nochmal, schöne Sendung fand ich. Ich werf euch raus mit Daisy May, Dinner in Paris. Erinnert ein bisschen an die Firefly-Titelmelodie.
They gave me a job in the city.